2020 ist vorbei. Gott sei Dank. Ich meine, klar, es gab auch einige wirklich gute Momente, so ist es ja nicht, aber ehrlich gesagt, ich bin richtig froh, dass das Jahr vorbei ist und dass ein neues angefangen hat. Neues Jahr, neue Chancen, neue Möglichkeiten. Neu eben. Naja, ist es wirklich neu? Ich meine, oder ist alles beim Alten immer? Was hat sich denn geändert? Okay, 20 auf 21. Gut, vielleicht haben wir noch ein paar Neujahrsvorsätze. Ist ja auch gut, gell? Coole Sache. Aber wie wir aus dem vergangenen Jahr wissen, sind die Neujahrsvorsätze auch so ziemlich planungsunsicher, gell? Wie so manches. Das ist irgendwie wahrscheinlich auch eines der Unworte des vergangenen Jahres, Planungsunsicherheit. Geht mir selber schon total auf den Senkel, gell? Ja, okay, wir haben noch die neue Jahreslosung. Dafür keine Silvesterfreizeit. Super Aussichten. Okay, naja. Aber im Ernst, wie kann ein neues Jahr oder wie kann dieses neue Jahr zu einem wirklich neuen Jahr werden? Und was hat es mit der Jahreslosung auf sich? Aber bevor, dass ich die Jahreslosung für dieses Jahr ein bisschen unter die Lupe nehme, möchte ich euch noch zwei Begriffe oder eigentlich vier Begriffe aus dem Neuen Testament ein bisschen erklären. Also die Jahreslosung: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Coole Jahreslosung. Aber zuerst, wie gesagt, einmal ein paar Begriffe aus der Bibel. Im Neuen Testament finden sich nämlich für neu zwei Worte. Das eine ist Neos, das kennen wir vielleicht aus dem Alltag. Es ist jetzt nicht die politische Partei gemeint. Neos heißt so viel wie, ich habe eine neue Hose bekommen, weil die alte nicht mehr gepasst hat oder kaputt ist oder ein neues Glasl, weil das alte halt dreckig war, jetzt habe ich ein sauberes. Aber es ist immer noch eine Hose oder ein Glasl. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Neu ist, ja, aber nicht anders. Und für die meisten Menschen ist das neue Jahr ja wirklich einfach nur, es ist eh alles beim Alten geblieben. Okay, da hat sich ein bisschen was geändert. Aber wir sind noch die Alten. Die Umstände sind tatsächlich auch noch alles beim Alten. Naja. Okay. Das zweite Wort, das wir für neu in der Bibel finden, ist Kainos. Kainos ist anders. Das wird immer dann gebraucht, wenn Gott etwas neu macht. Und zwar, wenn er so neu macht, dass er irgendwie mit drin ist. Zum Beispiel in 2. Korinther 5, 17 steht, wir wissen, dass wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Kainos. Eine neue Schöpfung. Nicht Neos, sondern Kainos. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas ganz Neues ist geworden. Hier steht wieder Kainos. Das heißt, nicht einfach nur dem Leben einen neuen Anstrich verpassen, egal ob der fromm, christlich oder sonst irgendwas ist. Nein, das ist Neos. Kainos wird es dann, wenn Gott etwas schaffen darf, und das verändert alles. Der schafft neu. Er tauscht sozusagen meine innere Schaltzentrale aus. Und dann gibt es noch zwei Begriffe, die damit zusammenhängen. Wir haben wieder nur ein Wort dafür im Deutschen, das ist Leben. Und das eine ist BIOS und das andere ist Zoe. Und BIOS, das kennen wir. Das drückt einfach aus, dass etwas da ist, existiert. Wenn man es krass nennen würde, kann man auch sagen Biomasse eben. Ja, es gibt es halt. Naja, ist halt da. Aber wenn die Bibel ausdrücken will, dass etwas Ewigkeitsqualität hat, wenn etwas so ist, wie Gott sich ursprünglich Leben für den Menschen gedacht hat, dann ist der Begriff Zoe für Leben gebraucht. Ein ganz bekannter Vers, wo das Wort zum Beispiel vorkommt, ist Johannes 3,16, wo es heißt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben, Zoe, haben. Okay, was heißt es jetzt für uns? Nun, wenn wir versuchen, das Leben, die Welt, unseren Alltag irgendwie zu gestalten, dann bleibt es irgendwie doch immer beim alten Neos. Okay, da gibt es ein bisschen neue Ideen, neue Anstriche, aber im Endeffekt bleibt alles beim Alten. Man hofft auf Besserung, man hofft auf einen Impfstoff, man hofft auf Weltfrieden, wenn man Miss Amerika ist oder sowas. Nur zum Entdecken, dass man innerlich noch immer der Alte ist mit seinen Limitierungen, mit dem alten Schweinehund, mit den Lügen, mit dem Egoismus, da ändert sich nichts. Woher denn auch? Es sei denn eben, Gott schafft neu. Kainos. Dann werden die Dinge anders. Warum? Weil Gott selber mit hineinkommt ins Leben. Und das macht dann den Unterschied, weil er quasi eben diesen alten Schweinehund, diesen alten Menschen, wie es die Bibel nennt, rausnimmt und sich selber da hineingibt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was ändert sich? Wie ist denn Gott, wenn er mit drin ist? Und da wären wir bei der Jahreslosung. Jesus sagt, Gott ist barmherzig. Gott ist absolut barmherzig. Das ist seine Wesensart. Übrigens, das Wort in der Bibel für barmherzig oder Barmherzigkeit, das wird immer im Plural gebraucht, in der Mehrzahl. Das kann man auf Deutsch gar nicht richtig übersetzen. Das wären dann Barmherzigkeiten. Also Gott ist nicht nur irgendwie einmal so barmherzig oder ein bisschen. Er ist es im Plural. Das hebräische Wort dafür ist Rachamim und das wiederum ist ganz, das ist auch im Plural und ist verlinkt mit einer ganzen Menge von Begriffen und das ist wichtig, weil all diese Begriffe und ihre Bedeutung erfasst unser Wort Barmherzigkeit eigentlich nicht wirklich. Also die Begriffe, die sind verbunden mit etwas. Bei uns ist Barmherzigkeit verbunden zum Beispiel mit einem Gefühl wie Mitgefühl, Mitleid. Aber das ist in der Bibel anders gebraucht. Das kommt auch vor, dass wenn Gott an jemanden vorbeigeht, dass es ihn jammert. Das ist ein altes Wort, das die Bibel braucht, dass er nicht da wegsehen kann und eben sich hinabbeugt. Aber es ist eigentlich noch viel, viel mehr. Ich werde es später noch mal kurz erklären. Zunächst einmal, woher weiß Jesus eigentlich, dass Gott barmherzig ist? Woher hat er das? Und spannend ist, das erste Mal, wo das Wort Barmherzigkeit oder barmherzig, Rachamim oder Rachum vorkommt, das Adjektiv ist Rachum, das finden wir im zweiten Buch Mose 34, Vers 6. Da stellt sich Gott vor und er sagt, wie er ist, als er an Mose vorbeigeht. Und da steht dann, Exodus 34, 6, der Herr ist ein barmherziger, gnädiger Gott, langmütig und reich an Güte und Treue. Gott ist barmherzig. Jetzt hast du die Verknüpfung mit all den Begriffen. Gott ist barmherzig. Er ist gnädig. Er ist langmütig oder geduldig. Und er ist reich an Güte und Treue. Wie gesagt, Barmherzigkeit ist verknüpft mit diesen Worten Gnade, Güte, Langmut, Treue oder Wahrheit. Das ist beides, wie es in der Bibel gebraucht wird. Das gehört zusammen. Und es bedeutet letztlich Folgendes, dass die Antriebskraft die Liebe Gottes ist. Und das heißt, Barmherzigkeit geht immer von Gott aus, so wird es in der Bibel gebraucht, und ist letztlich, dass er sich den Menschen, dir und mir, zuwendet. Anders ausgedrückt, Gott gibt mir nicht eine Zuwendung, das heißt, er haut mir, wenn ich Hilfe brauche, eben keinen Rettungsring oder ein Hunderter oder sonst irgendwas hin, sondern er gibt sich selber als Person. Er beugt sich hier hinab. Seine Antriebskraft ist die Liebe Gottes zu dir und zu mir. Er erbarmt sich meiner Erbärmlichkeit. Der Erbarmer geht an den erbärmlichen Leuten vorüber. Die Barmherzigkeit Gottes nimmt an, schaut nicht weg und schafft eine Gleichheit, wo keine Gleichheit ist, schafft Gemeinschaft, nimmt jeden hinein, egal ob da einer gerade wegrennen will oder in sich gekehrt ist oder total happy ist. Barmherzigkeit nimmt jeden mit hinein, schafft Gemeinschaft, nimmt Armut ab. Da kommt unser deutsches Wort her, barmherzig abarmen. Das andere Wort wäre eben, oder das Gegenteil wäre absahnen, dass ich mir das hole, was der andere nicht hat. Oder, blöd, nein, dass ich mir vom anderen hole, was ich mir irgendwie holen will und mich bereichern will. Und dann steht am Schluss der andere noch ärmer da. Barmherzigkeit ist das Gegenteil. Es nimmt jeden hinein, schafft Gemeinschaft, lässt mich meine Erbärmlichkeit nicht merken. Ich baue das einmal hier kurz auf. Also, das sind verschiedene Begriffe. Und dass wir zum Beispiel auch im Psalm 103, die Verse 8 bis 13 ganz deutlich. Und da, was das nämlich praktisch heißt, da steht barmherzig und gnädig ist der Herr. Langmütig und reich an Güte. Nicht für immer, heißt dann in Vers 9, wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater sich der Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Um es einfach auszudrücken, weil Gott barmherzig ist, handelt er an mir nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, Man könnte es eigentlich so ausdrücken: Barmherzigkeit ist ganz schön unfair oder ungerecht. In dem Sinne, dass ich eben nicht bekomme, was ich verdient habe, was gerecht wäre. Nein, Gnade und Barmherzigkeit bestimmt Gottes Handeln. Und das ist ganz, ganz anders. Das ist geprägt von Liebe. Was heißt das jetzt für uns? Nun, und fürs neue Jahr. Ich glaube, Jesus sagt uns zunächst einmal, hey, so wie Gott, der Vater, barmherzig ist, so soll ich auch barmherzig sein. Kinderspiel, oder? Wie soll ich barmherzig sein? Eh nur so wie der Vater im Himmel. Ja. Und vielleicht kannst du jetzt denken, Geleck, unmöglich. Wie soll ich das schaffen? Ist es unmöglich? Nein. Warum? Kainos. Kannst du dich erinnern? Gott hat neu geschaffen. Und er hat so neu geschaffen, dass er sich selber mit hineingegeben hat, in mich hinein. Das heißt, er hat sich mit seinem Charakter, mit seiner Wesensart in mich hineingelegt. Und jetzt darf eben meine Antriebsfeder für mein Handeln und für meine Begegnungen mit Mitmenschen eben nicht mein Ego sein, mein alter Schweinehund, meine Erbärmlichkeit, sondern Gottes Erbarmen, Gottes Wesen, Gottes Charakter. Barmherzigkeit ist eben Inklusion. So wie Gott mich angenommen hat, darf ich andere auch annehmen. Darf ich barmherzig mit ihnen umgehen? Darf ich mich ihnen zuwenden? Und das bedeutet, ich wende mich als ganze Person zu und schmeiß nicht nur einfach einen Geldlappen hin. Weißt du, Hilfe vor Ort, haha, da muss ich nicht hinschauen. Nein. Es braucht mich mit Haut und Haar. Ich gebe mich selbst als Person und schaffe eine Gemeinschaft auf Augenhöhe, obwohl es das eigentlich nicht ist. Obwohl ich erbärmlich bin, hat sich Gott meiner erbarmt und hat mich hochgehoben auf seine Augenhöhe. Hat sich selber mir gegeben als ganze Person. Und dann sagt der Paulus in Kolosser 3, Vers 12, wir sollen den neuen Menschen, Kainos, anziehen mit all den Wesensarten, die Gott geschaffen hat und gemacht hat. Das dürfen wir anziehen. Das ist geprägt von ihm selber. Und unter anderem im Vers 12 steht, wir sollen herzliches Erbarmen anziehen. Das soll uns sozusagen zur zweiten Natur werden. Das soll unser Verhalten prägen, weil Gott so ist. So ist Gottes Verhalten geprägt mir gegenüber. Barmherzig sein, wie der Vater mir gegenüber barmherzig ist. Die Welt, die Mitmenschen mit Gottes Augen sehen. Und dann wird eben nicht, oder dann wird aus einem, hey, wie du mir, so ich dir, wird es plötzlich ein, wie er mir, so ich dir. Und das ist etwas ganz anderes. So wie er, also Gott, an mir gehandelt hat, so handle ich an dir und an meinen Mitmenschen. Und das löst eine Kettenreaktion aus. Das ist fast wie beim Domino Day. Schon mal gesehen, gell? Wo ein Stein angekickt wird und dann irgendwann zieht es riesige Kreise. Ich darf mich einfach dazustellen und irgendwo da mit hinein meinen Platz haben und dann bringt die Kettenreaktion alle mit hinein. So wie er mir, so ich dir. Und so wie ich dir, so du anderen. Das soll immer so geprägt sein. Übrigens, der Abschnitt, in dem die Jahreslosung steht, also in Lukas 6, das Drumherum, also der Kontext, der macht das ganz praktisch, was das heißt. So wie er mir, so ich dir. Ich lese einfach die Verse 27 bis 31 und 36 bis 38 vor. Aber euch, die ihr mir zuhört, sagt Jesus, euch sage ich, liebt eure Feinde. Tut Gutes, die euch hassen. Oh. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Seid barmherzig, das ist letztlich die Zusammenfassung, so wie euer Vater barmherzig ist. Ich kann eine negative Kettenreaktion unterbrechen und eine positive auslösen. Das wäre doch ein Hammer. Und dann heißt es weiter, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden, sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß, mit dem man euch in den Schoß schütten wird. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Wir dürfen ein Stück Himmel auf die Erde tragen. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Sichtbar machen. Barmherzigkeit ist kein Gefühl, sondern ein Verhalten. Gott wendet sich mir zu. Und so wie er sich mir zuwendet, in Güte, in Barmherzigkeit, in Treue, in Langmut, in Liebe, in Gnade, so darf ich mich anderen zuwenden. Tja, und dann wird es seine Kreise ziehen, wie beim Domino Day. Ja, und dann wird das kommende Jahr, das neue Jahr, neu von Gott her geprägt. Und das wünsche ich dir und mir, dass es eben ein von Gott her geprägtes Jahr wird, das wirklich neu wird und ist. Und dann wird spannend und dann wird's gut, weil Gott gut ist. Das sind doch Aussichten. Und so seid gesegnet und seid ein Segen. Das gilt auch für mich. Wir sind alle Gesegnete und dürfen ein Segen sein. Ein gutes neues Jahr 2021. Seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist.